HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Max Simonischek. Nicht Peter, sondern Max Simonischek, weil Peter ist der mit den schrecklichen Zähnen, der Vater, der den Vater gespielt hat und auch ein Vater ist. Zu dem kommen wir später, aber Max, das ist der Sohn. 10 Zentimeter größer als ich, grauenvoll. 1,94 Meter groß. Knalljung, 1982 geboren. Wir sprechen über den Sohn Max Simonischek. Wir sprechen über den Vater Simonischek. Wir sprechen über den Schauspieler Max Simonischek. Und wir singen erstmal ein Lied. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal.
Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit wirfst du die dummen Sorgen über Bord.
Jawohl.
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Und so weiter.
Das ist aus dem alten Dschungelbuch und das ist sozusagen die Synchronisation von Max Simonischek von Klaus Haferstein.
Aha, ja.
Und dieses Lied, außer dass es eine Garstigkeit ist, damit einen Doppelkopf zu beginnen, Gastgeber Jochanan Schelliem, haben Sie einmal gesungen vor Publikum? Weil ich stelle ja hier nur die unzüchtigen Fragen, die andere auch schon gestellt haben.
Absolut. Und ich habe eine Banane geschält dabei und war noch viel unsicherer im Treffen der Töne. Das war bei meinem Vorsprechen an den Schauspielschulen, wo es gang und gäbe ist, dass man auch ein Lied singen musste. Und das war zugegebenermaßen eine große Schwäche von mir. Und es hörte sich eher so an. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemüt. Aber das mit einer großen Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, eine Banane schälend, das muss gut angekommen sein. Unfreiwillig komisch.
Das heißt, dieses Selbstbewusstsein in diesem unsicheren Schlacks war schon drin. Da gab es ein Selbstbewusstsein dieses Theaterkindes?
Ja, ich glaube, in diesem Moment war es eher ein Bewusstsein über die Schwäche und ein Dazustehen zu der Schwäche. Ja. Aber sie spielen eher auf eine, glaube ich, eine Vertrautheit mit dem Umfeldtheater an, das mir sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, weil diese ganzen merkwürdigen Theaterfiguren natürlich in meiner Kindheit ein- und ausgegangen sind bei uns zu Hause und auch eine große Faszination auf so einen kleinen Pimpf hatten wie mich, mit ihrer Fantasie, mit ihrer Extrovertiertheit. Und das ist vielleicht der größte Vorteil, den mir meine Eltern mitgegeben haben. Ich fühlte mich relativ früh sicher, gut aufgehoben und geborgen in diesem Umfeld, in dem jeder weiß, wie es geht, in dem jeder zu dir kommt und sagt, was du machen musst, um das zu erreichen. Aber letztendlich natürlich doch alle nur mit Wasser kochen.
Wie muss ich mir die Kindheit, die Familienszenen dieses Max Simonischek ausdenken mit einer Mutter, die ja wahrscheinlich höchst begabt war, aus den hässlichsten Fundusräumen einen kleinen Palast für den Zwerg zu gestalten, damit er während der Vorstellung nicht schreit.
Ja, genau. Außerdem gab es noch die Kantine im Thalia-Theater, voll mit Gummibären und Haribos. Die haben mich dann oft über die Zeit gerettet, während meine Mutter 3 Stockwerke drüber geprobt hat oder Vorstellungen hatte.
Wie viele Gummibärchen dauert Hamlet?
Da kommt man mit einer Packung nicht aus. Ja, natürlich. Ich bin ein sogenanntes Kantinenkind. Bis zu meiner Einschulung ins Internat mit 10 Jahren war ich viel im Theater und meine Mutter war alleinerziehend und es war zwangsläufig so, dass ich öfters während der Probe in der Kantine auf sie gewartet habe und da mich halt rumgetrieben habe und dieser Ort, das Theater, wie ein Zuhause, ein vertrauter Ort wurde, ja. Wie stellen Sie sich sonst die Kindheit vor? Meine Eltern sind früh geschieden, wieder neu verheiratet, auch wiederum mit Schauspielern. Die haben Kinder bekommen. Also ein sehr weltoffenes, beziehungsoffenes Miteinander, was sie wirklich gut gemacht haben im Nachhinein. Da gab es viel Konfliktpotenzial, das sie gut bewältigt haben und haben mir eine, vor allem fantasievolle und behütete Kindheit beschert, von der ich jetzt in diesem Beruf, wo es ja um Fantasie und Vorstellungskraft vor allem geht, immer noch zehre oder vor allem davon.
Sie sind ins Internat gekommen, Max Simonischek. Haben Sie es geliebt?
Ja, ich war 10 Jahre im Internat von meinem 10. bis 20. Lebensjahr, also eine sehr prägende Zeit. Und es war eine sehr gute Zeit für mich. Natürlich das erste Jahr mit 10 aufs Internat, da hatte ich viel, viel Heimweh mit viel Tränen. Aber gleichzeitig habe ich gewusst oder gespürt, dass das etwas Gutes ist dort für mich.
Nicht abgeschoben gefühlt?
Nein, meine Eltern haben von vornherein formuliert, wenn du gar nicht möchtest und wenn du wirklich traurig bist, kommst du wieder nach Hause.
Aber Sie haben den Personalausweis Ihres Vaters hinterm Bett versteckt.
Ja, das war allerdings noch, wo haben Sie das denn her? Ah ja, wahrscheinlich aus irgendeinem Interview hat mein Vater wieder geplappert. Das war aber noch früher, das war in der Zürcher Zeit, wo meine Mutter am Schauspielhaus dort war und mein Vater ab und zu Besuch kam. Und dann wollte ich nicht, dass er abreist und habe seinen Pass hinters Bett geworfen, damit er nicht weg kann. Ja.
Wann war denn diese glückliche Kindheit nackig in der Klamm, Fische zu fangen und die dann zu braten zum Grauen aller Veganer von heute?
Das war die gute, ja, das muss so um das 10. Lebensjahr gewesen sein. Da war ich schon auf dem Internat. Mein Vater hat eine Almhütte in der Steiermark an diesem besagten Bach, an dieser besagten Klamm. Und da sind wir oft im Sommer wandern gegangen und waren baden und haben illegal Forellen rausgezogen und sie dann gleich auf dem Feuer gebraten. Richtig romantisch, Vater-Sohn. Das gab's nicht oft, aber wenn, dann gab's es richtig.
Haben Sie mit dem gekuschelt oder hat er Ihnen anerkennend auf die Schulter geklatscht und das war dann die Körperbeziehung zwischen Vater und Sohn?
Weder noch. Also gekuschelt, daran erinnere ich mich nicht mit meinem Vater. Aber auch nicht so distanziert, dass er mir auf die Schulter klatscht. Und ich glaube, wir haben eher geredet miteinander und viel gesprochen. Darüber haben wir uns vor allem ausgetauscht.
Ist er ein Spielratz? Weil der hat ja eigentlich Zahnklempner gelernt, also Zahntechniker.
Ja.
Und diese grauenvollen Zähne aus dem Film Toni Erdmann,
ja,
mit denen verbreitet er zumindest ganz wundervolle Sagen. Wenn sie nicht erfunden sind, sind sie doch,
ja,
wunderbar.
Ja, die stimmt, die Sage, dass er die, dass ich damals schon, gell, diese Zähne hat machen lassen. Ne?
Er hat Zahntechniker gelernt, ja, und hat damals die selber gemacht, sagte,
ja,
er.
Ja.
Und ist dann mit ihrer Mutter, also seiner Frau damals, Schuhe kaufen gegangen und hat da den Behinderten gemimt.
Ja,
und das war dann sehr lustig.
Absolut, kenne ich auch die Geschichte. Die ist wahr, die ist nicht erfunden, die ist wahr. Ich glaube, er erfindet auch gar nicht so viele Geschichten in der Presse. Er erzählt einfach frei von der Leber, was er so erlebt hat, das stimmt. Er hat Zahntechniker gelernt, ja, und damals hat er sich schon solche Zähne gemacht. Absolut.
Oststeiermark, ich habe keine Ahnung, Sie wahrscheinlich auch nicht. Da ist er ja geboren und aufgewachsen. Er sagt, das wäre so wie heute in Rumänien, also JWD.
Ja, absolut. Meine Tante und mein Onkel, die leben immer noch dort. Meine Großeltern leider nicht mehr. Ja, mein Vater kommt natürlich aus einem ganz anderen Background, wenn man so sagen möchte. Er hat ja Schauspiel verbotenerweise studiert. Seinen Eltern hat er vorgegaukelt, dass er Architektur studiert und ist nach Graz in die nächstgrößere Stadt und hat dort Schauspiel studiert und hat sich erst mit seinem ersten Engagement am Schauspielhaus Graz getraut, zu Hause zu sagen, dass er Schauspieler werden möchte. Da komme ich natürlich aus einem ganz anderen Support-Umfeld. Meine Eltern haben Verständnis dafür, was ich machen wollte. Der musste sich gegen ganz andere Kräfte durchsetzen. Auf dem Land und dann Eltern, die Zahntechniker sind, die haben nicht gleich Verständnis dafür gehabt, was er da macht.
Das heißt, Charlotte Schwab und Peter Simonischek haben den kleinen Max sofort zu Germany's Next Topmodel geschickt?
Ja, das gab's damals noch nicht, sonst wäre ich dann natürlich sofort aufgeschlagen. Nein, Quatsch. Ich würde sagen, wie es sich für anständige Eltern gehört. Sie haben sich erstmal rausgehalten aus meinem Berufsfindungsvorgang. Und es hat auch ein bisschen gedauert bei mir, bis ich das wirklich formuliert habe, diesen Beruf ergreifen zu wollen. Weil ich glaube, wenn du aus so einem Umfeld kommst, überlegst es dir erst zweimal, ob du das wirklich willst oder ob es einfach die nächste gute Lösung ist.
Weil man nicht reich wird.
Genau, sie haben mich vor allem über das potenzielle Unglück aufgeklärt, was dieser Beruf mit sich führen kann. Davon nicht zu leben, auch in tiefe Krisen gestürzt zu werden, weil man sich ja viel mit sich auseinandersetzt und viel grübelt. Das haben sie gesagt, aber ab dem Moment, wo ich formuliert habe, ich möchte diesen Beruf kennenlernen, haben sie gesagt, dann unterstützen wir dich darin. Ja. Aber sie waren keine typischen Eislaufmuttis oder Vatis, im Gegenteil. Sie haben sich eher rausgehalten und waren eher kritisch. Wenn, dann eher kritisch gegenüber meiner Idee.
Waren Sie vorher ein Stadtkind? Sind Sie auf dem Land aufgewachsen, abgesehen vom Urlaub?
Ja, nee, ich bin geboren in Berlin, Bis zu meinem zweiten Lebensjahr lebte ich in Berlin, in West-Berlin. Dann hatten sich meine Eltern getrennt und ich bin mit meiner Mutter nach Zürich, weil sie dort ein Engagement für ein Schauspielhaus bekommen hat. Also eigentlich immer Stadt. Von Zürich sind wir dann nach Hamburg ans Thalia-Theater. Dort bin ich zur Grundschule gegangen, also auch eine Großstadt. Und von dort mit 10 Jahren ins Internat.
Das heißt, Plön, Schloss Plön in Schleswig-Holstein ist nicht so weit weg wie für mich gefühlt. Da kommt ein Wiener ganz in eine andere Welt.
Nein, ich habe ja auch mit Österreich nichts am Hut. Ich habe nicht mal mehr die österreichische Staatsbürgerschaft. Die haben sie mir jetzt weggenommen. Ich habe während meines Studiums 4 Jahre in Österreich gelebt. Das war's. Mehr habe ich mit Österreich nicht.
Okay, gut. Und Schloss Plön klingt ja wunderbar. Also da gab es goldene Löffel. Und nachts wurde man geprügelt von den Füchsen.
Das Zweitere ist korrekt. Es hört sich wirklich sehr gut an, Schloss Plön, aber ich würde sagen, es war ein staatliches Internat. Das heißt, zur Hälfte vom Staat finanziert. Das hieß, man konnte es sich leisten. Das ist keine Idee. Es war das Gegenteil eines Elite-Internats. Es war eher ein Problemkind-Internat, würde ich sagen. Ja. Aber mit einem großen Freizeitangebot und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und die Idee meiner Eltern, mich dorthin zu schicken, war, glaube ich, dass ich mir mein eigenes soziales Umfeld erobern konnte. Denn sowohl bei meiner Mutter mit ihrem neuen Mann und dessen Kind, deren Kind, sowie bei meinem Vater mit dessen neuen Frau und den 2 Söhnen war ich immer wie immer das 5. Rad. Ich gehörte nie ganz dazu, immer nur halb zu dieser Familie. Und da haben sie in weiser Voraussicht gesagt, schauen wir doch mal, ob es im Internat, ob er sich da freier entwickeln kann und sich sein Umfeld organisieren kann. So, ja.
Viel geheult, viel ins Bett gemacht?
Viel geheult, ja, im ersten Jahr. Nicht, meine Sachen nicht ausgepackt, Schreibtisch war immer leer, ein Zeichen dafür, dass ich dann nicht ankommen wollte. Ins Bett gemacht habe ich, meine Erinnerungen habe ich nicht, habe ich da im Internat nicht mehr.
Eine wunderschöne Geschichte habe ich auch gelesen in diesem Telefonbuch über Sie, dass Sie Ihren Stiefvater, das ist ja ein Wesen des Wortes, schon mal gar nicht gemocht haben, aber dann hatten Sie einen Traum und dann sagten Sie, Sie hätten ihn im Traum aufgefressen.
Ja, genau, aber es geht noch weiter.
Wie geht's weiter?
Also es war so, dass ich mochte meinen Stiefvater nicht, wie alle jungen Söhne, die Mutter für sich beanspruchen, den neuen Mann nicht mögen. Mittlerweile liebe ich ihn und er war im Grunde mein Vater in meinem Leben. Ich saß auf seinen Schultern, er holte mich von der Kinderkrippe in Zürich ab und ich erzählte ihm die Geschichte. Du, Svenny, heute habe ich von dir geträumt, wurde hellhörig und gefragt, worum ging's denn in dem Traum? Ich habe dich aufgefressen und danach war ich so stark, dass ich alle meine Feinde besiegen konnte. Ich kann mich an dieses Szenario nicht mehr erinnern, aber er beschreibt diese Situation als diese, wo er wusste, jetzt ist das Eis gebrochen und jetzt habe ich ihn akzeptiert. Aber davor war natürlich die Beziehung geprägt mit Schuhe an die Wand werfen und hau ab, das ist meine Mama, ich will dich hier nicht mehr sehen. Und auch da hat er schon ganz großartig reagiert, hat sich zu mir runtergebeugt und gesagt, Max, in Ordnung, ich gehe jetzt, aber du musst wissen, ich komme wieder.
Welche Musik spielen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir fangen an mit einem meiner Lieblingslieder, eine Coverversion von Leonard Cohen, das ist das Original und das Lied heißt Who by Fire, gecovert von The House of Love.
Who by Fire, eigentlich ein Gebet, gecovert von The House of Love auf Wunsch von Max Simonischek.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, and who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blood, who by avalanche, who by powder, who for his greed, and who for his hunger, and who shall I say?
Das war Who by Fire von The House of Love, falls Sie nach der Stimme von Leonard Cohen gesucht haben sollten. Max Simonischek, Gastgeber Johann Schelliem. Max Simonischek, machen wir einen Spaziergang durch Ihre Theatererfahrungen.
Gerne.
Weil, gut, wohin führt Ihre brillante Vorführung von Probier's mal mit Gemütlichkeit, dass wir am Anfang anstimmten? In welches Theater, zu welchen Rollen?
Ja, also mein Studium habe ich dann begonnen in Salzburg am Mozarteum. Nach dem vierjährigen Studium habe ich mich auf Vorsprechtouren begeben. Unter anderem bin ich nach Köln gegangen, zur damaligen Intendantin Karin Bayer. Letztendlich hat mich aber Armin Petras zu sich ans Maxim Gorki nach Berlin geholt.
Da haben Sie ja richtig Pech gehabt, weil Petras war ja sehr lange auch in Frankfurt.
Ja, stimmt, davor war er in Frankfurt. Ich war gar nicht unglücklich darüber, in die Hauptstadt zurückzukehren, in meine Geburtsstadt. Und ich muss sagen, als junger, angehender Schauspieler in dieser Stadt an einem der großen Theater sich ausprobieren zu können, umgeben von so vielen Kollegen und kulturellem Angebot, das war schon wirklich das Beste, was mir passieren konnte.
Erzählen Sie mir von den Kollegen und davon, was Sie da gelernt und gespielt haben.
Ja, sehr gerne. Also es ist so, ich denke ganz oft daran zurück, weil man natürlich die Figuren, die einem als erstes auf deinem Weg begegnen, die prägen einem, die sozialisieren dich in dem Theater, die bringen dir bei, was für eine Einstellung du zu dem Beruf haben kannst oder du übernimmst sie. Du bist natürlich auch noch etwas naiver, du nimmst alles sehr für bare Münze. Aber der Armin Petras hat das Ganze sehr sportiv gesehen. Ja, hat wirklich, wir haben viel produziert und als junger, angehender Schauspieler ist das A und O, auf der Bühne zu stehen und zu lernen und zu machen und zu machen, möglichst frei von Angst und Druck. Und durch diese Sportive, durch diese hohe Schlagzahl an Produktion war wie gar kein Platz dafür, sich so einzuschießen auf eine Premiere und sich so mit Druck zu beladen. Dazu kam, dass...
Wie lange waren denn die Probezeiten? Waren die immer kurz, weil die nächste Premiere stand ja an?
Also eher kurz, 8 Wochen war die Ausnahme. Es war so zwischen 6 und 8 Wochen waren die Probezeiten. Ja, aber das ist ja leider gang und gäbe. Es sei, Ausnahme ist Kriegenbuck, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, es nicht mehr unter 8 Wochen zu machen. Ja. Und das eigentlich pendelt sich das so zwischen 6 und 8 Wochen ein. Es sei denn, es sind so kleine Studioproduktionen, da geht das auch mal in 4 oder so. Das haben die am Gorki sehr gerne gemacht. Und dazu kam aber noch, dass er mir wahnsinnig vertraut hat, der Armin Petras. Und ganz wichtig war auch, dass das ein Ort und eine Figur war, wo ich das Gefühl hatte, dort spielt der Name keine Rolle. Das ist bei Armin Petras bestimmt so gewesen. Und am Maxim Gorki Theater, ich fühlte mich sehr wohl da. Ich fühlte mich gemeint dort. Ich wurde gebraucht. Und er hat mir wirklich in den ersten Jahren die großen Rollen gegeben zum Spielen. Über Romeo, Hamlet. Was wünscht man sich mehr als Anfänger? Und dort konnte ich mir die Sporen verdienen. Dort konnte ich mich ausprobieren und habe auch eine gesunde Einstellung zu diesem Beruf bekommen. Und zwar, dass es Arbeit ist, Handwerk, dass kein Platz für Neurosen ist, dass es für Spirenzchen, für Dieventum, das ist diesem Ostarbeiter Armin Petras wirklich alles sehr fern gewesen. Und das prägt mich bis heute.
Die Figuren, die Sie spielen, liegt das dann an den Dramatikern, dass das Zerrissene sind? Also Hamlet, Peer Gynt oder auch sogar der Dachs im Bau von Kafka. Ja. Also das sind lauter Figuren, die sich selbst suchen, die ihr Verhältnis, ihre Rolle in der Welt reflektieren. Ja. Dieser Tiefgang, war der möglich?
Der ist auf jeden Fall möglich, aber es wird immer schwerer. Sie sprechen von dem Theatermachen in 70er, 80er Jahre. Man muss natürlich eindeutig feststellen, dass die Institution Theater sich mittlerweile nicht frei machen kann von dem ökonomischen Druck und von der Wirtschaftlichkeit, an dem es gemessen wird. Und das ist natürlich fatal, weil das sickert durch bis in den Probenraum, wo dann ergebnisorientiert gearbeitet wird und wo eben keine Zeit mehr ist, sich zu verschwenden, Fehler zu machen, sich auszuprobieren, was aber unbedingt nötig ist in einem kreativen Prozess. Auch das Scheitern muss eine Möglichkeit sein. Und das gibt es natürlich nicht unter wirtschaftlichen Aspekten, das Scheitern, wie wir wissen. Und so eine, wenn wir sie Bildungsanstalt schimpfen wollen, die wirklich wichtig ist für unsere Demokratie und was weiß ich für alles, ist das natürlich unfair und nicht angemessen, es nach Auslastungszahlen zu bewerten. Für mich ist dieser Beruf ein ständiger Kampf um Verantwortung und Einfluss auf das Endergebnis. Das Schöne am Theater ist, wenn der Lappen hochgeht, bei der Premiere ist es deins. Und die guten Regisseure verstehen das auch und ziehen sich 2 Wochen vor der Premiere zurück und überlassen es dir.
Ist es wirklich deins, weil ich in einer Vorstellung in Kassel gewesen bin von einem tschechischen Experimentalregisseur. Da gab es eine Schauspielerin, die hat ganz am Anfang gesagt, nein, eine Prostituierte wollte sie nun nicht mehr spielen und sie hat natürlich die Prostituierte gespielt. Also holt man sich als Schauspieler, als Schauspielerin nicht in jeder Saison ein neues Magengeschwür, weil der Depp genau eine Position, Vorstellung, Szene hatte, die man nur überhaupt nicht gut gefunden
hat. Da ist jeder selber in der Verantwortung. Und genau dieses Unmündigmachen der Schauspieler, sich selbst unmündig machen, das verstehe ich nicht. Man hat entweder die Möglichkeit auszusteigen, wenn man sich überhaupt nicht einigen kann mit dem Regisseur, oder bitteschön in den 8 Wochen sich hinter den Stoff und seine Rolle zu kriegen. Eins von beiden. Aber oft genug passiert es natürlich, dass man sich selbst, dass Kollegen sich selbst zum Dienstleister degradieren und die Probenzeit absitzen und sich Magengeschwüre holen. Aber da ist jeder selber in der Verantwortung, seine Lust an dem Beruf und seine Motivation hervorzuholen.
Ja. Eine der schönsten und dämlichsten Fragen ist natürlich auch Ihr schönstes und Ihr schrecklichstes Erlebnis. Ja. Nehmen wir Armin Petras. Ja. Ich arbeite am besten für Redakteure von Redakteurinnen, von denen ich mich verstanden und respektiert willkommen geheißen werde.
Überhaupt hängt die Lust an diesem Beruf davon ab, auf welche Leute du triffst. Wahrscheinlich bei Ihnen genauso wie bei mir. Und ob man sich gegenseitig bereichert und auch in Sphären bringt, die man alleine vielleicht nicht erreichen würde. Das finde ich auch, das ist der Kern dieser ganzen Veranstaltung Theater. Das Miteinander. Trotzdem muss ich sagen, der schönste Moment, der ist ganz auf meinem eigenen Mist gewachsen. Sie erzählten vorher vom Bau, den ich mittlerweile auch in Frankfurt am Schauspielhaus spiele. Ein einstündiger Kafka-Monolog, den ich mir selber zurechtklabüstert habe in Neumarkttheater Zürich. Einfach um mal völlig kompromisslos das zu untersuchen, was mich an diesem Beruf wirklich fasziniert. Und ich finde, das ist mein größter persönlicher Erfolg, weil ich den ganz alleine auf die Beine gestellt habe und keine Kompromisse eingehen sollte. Diese Arbeit wiederum ist allerdings entstanden aus der größten Frustration, aus der größten Krise, die ich hatte in diesem Beruf, zurzeit an den Münchner Kammerspielen, wo ich eine Reihe an Regisseuren kennengelernt habe, bei denen die als Top-Regisseure in unserem Land gelten, bei denen ich mich aber gefragt habe, mein Gott, so schlecht vorbereitet, so fantasielos, so schnell zufrieden mit den Angeboten, die ich ihm mache, das kann nicht wahr sein, das kann nicht das Gelbe vom Ei sein. Und aus dieser Frustration, aus diesem Zynismus, der dort aufgekommen ist, ist diese Idee entstanden, mich durch Arbeit zu motivieren, mir selber einen Raum zu nehmen, 6 Wochen mich dort einzuschließen und mal mich mit Kafka auseinanderzusetzen. Und Peter Kastenmüller vom Neumarkttheater Zürich hat mir zufälligerweise diese Möglichkeit gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und der schönste Moment ist sozusagen aus dem Schlimmsten entstanden.
Sie haben, glaube ich, mal gesagt, Unterschied Film, Theater. Im Theater ist der Abend mein. 2007 sind Sie als Ensemble aufgenommen worden im Maxim Gorki Theater Berlin. Lange.
Ja, 3 Jahre fest. Ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht 2 Jahre freischaffend. Ja.
Früher war es so, dass die freien Schauspieler ein schlechteres Los hatten als die Ensemblemitglieder. Ja. Nun jammert ihr Vater, dass er 7-mal mit einem wunderbaren Disponenten sprechen muss, der ihn mag und dann sagt, ja, das geht aber nicht, weil da haben wir das andere Stück, da spielt dein Sohn mit und der hat da Urlaub. Ja. Und der Vater will auch Urlaub, aber er kriegt den nicht, weil er fest ist, sodass die freien Schauspieler heute die bessere Position haben. Warum?
Ja, warum das so ist, verstehe ich auch nicht. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Eigentlich müssten die festen Ensemblemitglieder, die sich zur Verfügung stellen, die sich identifizieren mit dem Haus mehr als die Gäste, müssten eigentlich die Vorteile haben. Aber so läuft der Laden leider nicht. So läuft der Laden nicht. Und das fällt unter die Rubrik, möglichst viel selber entscheiden zu können. Und mir ist es einfach unglaublich wichtig, selber zu entscheiden, wann ich wo mit wem arbeite und nicht eingeteilt zu werden. Und für diese Freiheit verzichte ich auch gerne auf ein monatliches Gehalt, ja, und eine Sicherheit, die natürlich so ein Festengagement auch mit sich bringt. dennoch muss ich sagen, das, was ich am Gorki erlebt habe, diese Identifikation über die Gruppe, eigentlich bin ich auf der Suche danach. Ich sehe nur leider im Moment keinen Ort, wo es sich lohnt, mich so zur Verfügung zu stellen, Urlaubsscheine auszufüllen, wenn man die Stadt verlassen muss, Gespräche zu führen mit dem Intendanten, warum ich jetzt mit diesem Regisseur nicht arbeiten möchte. Und wie gesagt, die Lust an diesem Beruf hängt so sehr von den Leuten ab, auf die man trifft. Und das möglichst viel selber in der Hand zu haben, das ist wichtig für meine Lust an diesem Beruf. Ich schütze mich und meinen Beruf, mein Verhältnis zum Beruf damit eigentlich. Wobei ich probiere das schon nochmal, das Feste, das weiß ich, weil im Grunde ist das meine Auffassung. Ich komme ja vom Fußball und dieser Teamgedanke, der ist sehr in mir verankert und ich muss mich nur wieder ein bisschen erholen von meiner letzten Erfahrung als festes Ensemblemitglied und dann kann ich es wieder wagen.
Ja, es geht bei Ihnen natürlich in der biografischen Dokumentation die Sage um, dass Sie nach München geholt worden sind mit zwei Dauerkarten.
Sie sind ja gut informiert.
Ja, also, aber Sie haben nie irgendwo festgespielt, oder?
Fußball?
Ja.
Ich habe zu Internatszeiten und zu Abiturzeiten habe ich festgespielt. Habe ich sogar Geld verdient ein bisschen damit. Ich war nie so gut, dass das wirklich eine Option gewesen wäre, Fußballer zu werden. Aber ich habe festgespielt im Verein, was war das? Verbandsliga, fünfte deutsche Liga.
Wir sagen jetzt nicht, für welchen Verein Sie schwärmen, weil sonst haben Sie wieder alle anderen Vereine als Hasser von Maxi Munischek. Wir sprechen noch über Sex, aber
gerne.
Jetzt erst vielleicht über Geld.
Ja, hängt ja, ja.
Also es sind ja zwei brotlose Künstler, die sich da zusammengetan haben, um eine Familie zu gründen und mittlerweile die Freude in ihren Augen produziert eine kleine Tochter, die ist jetzt eins und ein bisschen was.
Welche sind die beiden erfolglosen Künstler? Sex und Geld?
Nein, die Journalistin ohne Namen und Maxi Munischek, der Schauspieler. Das heißt nur, ich frage mich, was machen Sie in der Nacht, wenn Sie nicht schlafen können, weil Sie nicht wissen, wo die nächste Miete herkommt? Oder woher nehmen Sie die innere Ruhe, zu sagen, na, das Projekt gefällt mir ja nun gar nicht, was soll ich denn da spielen?
Diese tiefe innere Ruhe und dieses tiefe Selbstbewusstsein und dieser gute Draht zu sich selbst, ich glaube, den nehme ich aus meiner vorhin erwähnten Kindheit. Was ich jetzt bei meiner Tochter sehe, dass dieses Urvertrauen, das sie hat, wenn sie alle Viere von sich streckt und im Bett liegt und schläft, als könnte ihr nichts auf der Welt etwas anhaben. Dieses Urvertrauen, das haben wir alle. Und das gilt es, wie ich jetzt sehe, solang es geht, zu bewahren. Und anscheinend haben meine Eltern das geschafft, mir das zu bewahren, möglichst lang. Und nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern überhaupt an den wichtigen Straßenkreuzungen des Lebens die richtige Abbiegung zu nehmen. Ich glaube, das würde ich auf diese Phase zurückziehen, des Urvertrauens, das im Laufe des Lebens mit zunehmenden Täuschungen und Rückschlägen immer mehr überlagert wird und immer mehr vernebelt wird. Aber das zu bewahren, und das ist auch das, was mich mit meiner Tochter so verbindet, dieses Urvertrauen, dass auch das Ja, die Neugier, das Ja-Sagen zu allem, was um einem ist, alles anzufassen und in den Mund zu nehmen und zu tasten und zu schmecken, dieses Ja zum Leben, das müssen wir uns alle bewahren.
Auf den Sex auf Peer Gynt, den norwegischen Faust, und dessen Irrung und Wirrung kommen wir nach der nächsten Musik und wir spielen was?
Wir spielen den Titel 16 von der Band The Heavy. Der erste Song war mehr oder weniger von Leonard Cohen. Deswegen habe ich es mir gespart, jetzt Tom Waits und Nick Cave noch anzuführen. The Heavy sehe ich als eine moderne Variante von Tom Waits. Eine tolle Band, die übrigens auch den Soundtrack zu dem Film The Fighter geschrieben haben, falls Ihnen das ein Begriff ist. Ein tolles Lied, sehr brachial, sehr plastisch. Viel Spaß.
We've got
Das war Sixteen von The Heavy. Ein Wunsch von Max Simonischek, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schellien. Wie viel wiegen Sie?
Ich wiege um die 100 Kilo.
Um die 100 Kilo, ja. Bei 1,94 Meter.
Korrekt.
Haben Sie trainiert? Und was haben Sie trainiert? Gewichtheben, Schwimmen? Sie haben eigentlich eine wunderbare Schwimmerfigur,
auch,
oder?
Oh, danke. Ich finde die Schwimmkörper so wahnsinnig schön von den Männern. Aber ich da bin ich noch ein bisschen entfernt. Also was heißt, das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich spiele gerne. Und ich habe lange Fußball gespielt. Das geht jetzt leider nicht mehr so gut, weil alles wehtut. Jetzt bin ich wieder auf Tennis umgestiegen. Und alle Fitnessstudio-Besuche, wo ich meistens Fahrrad fahre oder Yoga mache, auch ab und zu ein bisschen Gewicht hebe, dienen eigentlich nur dazu, in meiner Sportart voranzukommen, also jetzt im Tennis. Das ist eine große Leidenschaft von mir.
Wir haben ein wenig gesprochen über Armin Petras. Wir sprechen jetzt über Sie, wenn man so will, als jetzt von mir ernannten informellen Botschafter von Norwegen. Bei der Pressekonferenz des norwegischen Literaturverbandes, weil Norwegen in diesem Jahr Ehrengast der Buchmesse in Frankfurt und damit im Rampenlicht steht. Und im Rampenlicht des Rampenlichtes steht Peer Gynt, verkörpert von Max Simonischek, Peer Gynt von Henrik Ibsen in der Schaubühnenübersetzung von Botho Strauß und Peter Stein von 1971. Viel Holz, viel Text, lyrische Bilder und das wohlsituierte Frankfurter Publikum hält es zum Teil aus, obwohl am Anfang alle Plätze besetzt sind,
ja.
Vor allem mit ondulierten älteren Damen und Herren.
Aha.
Aber nach 4 Stunden und 45 Minuten waren nicht mehr ganz so viele da.
Ja.
Peer Gynt ist, ja, das ist ein Chaot, ein Lügner. Wir müssen natürlich sofort wieder an Ihren Vater und Sie denken. Also die zwei Rotznasen am Bach, nackig hüpfen sie rum, mhm, und machen alles, was junge Männer und ältere Männer bitte nicht mehr zu machen haben. Realisiert sich in diesem Peer Gynt, der sich sucht, wer bin ich? Und da alle Traum- und Extrempositionen des Lebens durchlebt. Und Sie machen das sehr körperlich. Ist das für Sie eine Folie, in der Sie viel verwirklichen können?
Ja, also Peer Gynt, der Suchende nach sich selbst, diese Frage dürfte ja den meisten von uns auch nicht ganz unbekannt sein, diese Gedanken. Und der einmal um die Welt rast, quasi alle Amplituden ausschöpft, die das Leben so zu bieten hat, sich nicht schont, verschwenderisch mit sich umgeht, sich austobt und am Ende wieder dort ankommt, wo er gestartet ist. Ich kann mit dieser Figur viel verbinden, sei es das Naturverbundene, was er hat, was Norwegen ja in den norwegischen Sagen auch vorkommt. Aber vor allem dieses Ausloten der Extremen, ja, dieses sich Verschwenden, das Nicht-Haushalten, das Leben voll und ganz mitzunehmen und sich nicht in einer parfümierten Mittellage durchzuschlängeln. Das ist eine Sehnsucht, die ich auch kenne.
Er kommt ja aus einer Traumwelt, aus einer prekären Traumwelt. Also der Vater von Peer Gynt ist jetzt nicht wie der Vater von Max Simonischek Zahnarztsohn und erfolgreicher Schauspieler, sondern Säufer und ich gehe dann mal zum Auto.
Mhm.
Also Depressionsfantast. Die Mutter ist Märchenerzählerin, ja, und labil, bringt sich im Stück auch um. Das ist ein Ausgangspunkt,
ja,
dieses Theaterstücks.
Ja.
Was haben Sie denn getan, um sich diesem Text zu nähern?
Ich habe mich erstmal mit einem Skandinavisten getroffen in Berlin, der mir ein bisschen was über die norwegische Geschichte erzählt hat, in der Zeit, als Ibsen das geschrieben hat im Exil. Ich habe einen starken Partner mit Andreas Kriegenburg an der Seite gehabt, der wirklich sehr viel Wert auf Sprache legt. Das ist ja im Grunde ein großes Gedicht und die Übersetzung von Peter Stein und Botho Strauß, die haben das schon sehr, sehr clever gemacht, die Jungs, und lassen ihn immer dann reimen, den Peer Gynt, wenn er sich in seine Fantasiewelten verliert. das ist für mich sowieso jede Arbeit mit Andreas Kriegenburg immer geprägt von einer großen Auseinandersetzung, einer intensiven Auseinandersetzung mit Sprache. Ich bin jetzt 10 Jahre oder ein bisschen mehr in dem Beruf und ich habe noch keinen Regisseur getroffen, der einem so genau beipoolen kann, was Sprache alles bewirken kann, welche Türen dort aufgehen. Oder ganz praktisch, wie man einen fünffüßigen Jambus spricht. Das ist nicht en vogue Sprache, wie wir bei Trump auch sehen, beziehungsweise das Wort ernst zu nehmen, sola scriptura, ist nicht en vogue, im Gegenteil. Ist aber nicht von weniger Bedeutung deswegen, im Gegenteil. Ich finde, wenn wir uns auf deutschen Schulhöfen umgucken, Fuck you Goethe, ein wunderbarer Film, trifft diesen Zeitgeist sehr genau, findet doch eine drastische Veränderung in unserer Sprache statt. Nicht immer zum Guten, wie ich finde, denn oft höre ich, es ist nicht mehr so wichtig, dass man versteht, was in Liedern gesungen wird oder sowas, sondern es kommt auf die, ich weiß nicht, Energie oder was weiß ich an. Und ich bin ein großer Liebhaber von Sprache und da treffen Andreas Kriegenburg, Ibsen und ich mich sehr.
Max Simonischek, das müssen wir in dieser Sendung klarstellen, ist nicht als Sklavenhändler um die Welt gereist und hat auch den Chinesen keine Götzenbilder verkauft, obwohl er imstande ist, auf der Bühne auf einer Schaukel zu sitzen und 2 Zigarren auf einmal zu rauchen im Dreiteiler. Stattdessen gibt es in Ihrem Leben ein Auto von 1989, ein T3, ein VW-Bus, mit dem Sie durch die Gegend gegurkt sind.
Ja, ich habe ihn leider verkauft letztes Jahr, aber ich war viel, viel unterwegs mit ihm.
Das wäre eine wunderbare Reliquie. Wo waren Sie unterwegs damit?
Ich war baden im Donetsker Stadtbrunnen, ein Jahr bevor dort Krieg ausgebrochen ist. Ich war in Tirana in Albanien mit meiner jetzigen Frau. Ich war in Frankreich unterwegs. Das sind so die weitesten Strecken. Donetsk war das weiteste. Ja.
Norwegen assoziiere ich mit Einsamkeit, mit extrem rigider protestantischer Ethik, also mit diesem Gruppenzwang der Einsamkeit des einsamen Dorfes. Ja. Und Peer Gynt flüchtet aus diesem Ganzen, aus diesem Korsett. Die Einsamkeit bzw. das Dorf, das enge soziale Korsett, aus dem Ibsen auch geflohen ist. Er hat da einen unehelichen Sohn, wie Peer Gynt dann auch. Da gibt es viele biografische. Ja. Was ist denn da noch von Norwegen übrig in diesem Peer Gynt?
Also das Ganze ist natürlich eine sehr sinnliche Veranstaltung. Und wenn man sich in den norwegischen Sagen umguckt, gibt es auch viele Figuren wie die Trolle und das Moos. Also das ist, für mich sind diese norwegischen Sagen auch sehr plastisch und sehr sinnlich. Da finde ich, haben wir eine gute Übersetzung dafür gefunden. Figuren, die Märchenfiguren, die auftauchen, sei es der Knopfgießer, sei es der Teufel, sei es die Trolle, das sind alles.
Die sind nicht trollig.
Nein, das ist, da haben wir Wert drauf gelegt. Oft werden die Trolle drollig gezeigt. Die sind wirklich gefährlich bei uns, finde ich, und haben auch eine große Selbstverständlichkeit. Das ist bei uns Trollen so. Ja. Das ist sicher norwegisch. Ich spreche ein bisschen norwegisch. Was könnte der Frankfurter noch so in Norwegen assoziieren? Rentiere trinken nicht auf bei uns.
Ja, Rentiere nicht. Elefanten werden genannt. Ja. Der Sex mit der Trollprinzessin ist auch eher stachelig.
Ja, ist stachelig, genau. Sex spielt eine große Rolle natürlich auf dieser Reise von Peer Gynt. Beginnt mit dem Brautraub Ingrid, mit ihrer Entjungferung. Geht dann weiter mit den 3 Sennerinnen, die auch ein Sinnbild für seine sexuellen Triebe sind, blutig. Und gipfelt dann im Grunde in dem Sex, der nicht bebildert wird, liebe Frankfurter. Es gibt keine Genitalien zu sehen, sie dürfen alle kommen. Gipfelt dann
gibt
in.
Doch Genitalien.
Ja, wenn man genau hinguckt, ja. Aber nur meinen.
Genau. Nein, aber das ist ja auch sehr spannend. Da ist ja auch sogar Brecht mit drin. Also in dem Sinne, also zur Körperlichkeit kommen wir gleich, aber zum Sex, dass das Sensuelle, also der blutige Beischlaf, wird zelebriert. Die Sennerinnen tragen große Metalleimer und gießen sich dann über die, man weiß oft nicht, ob sie nun nackt sind oder torfverschmierte Kostüme anhaben, dieses Kunstblut über. Da ist viel Verfremdungseffekt. Es gibt keine erotische Szene.
Ja, nein, nicht in diesem Sinne, genau. Es gibt assoziative Erotik, würde ich sie vielleicht nennen, oder? Aber sehr sinnlich. Also es gibt immer eine Übersetzung davon. Ja. Es ist nicht 1:1 abgebildet. Ja.
Hat sich ihr Spiel, das Bühnenbild ist ja ganz wunderbar, weil unten ist, das ist an einem schwülen Tag, doch sehr erhellend und anregend, weil man dann ein bisschen aufwacht aus dem Tran des Nachmittags. Unten ist eine überbeleuchtete Psychiatrie-Landschaft mit realen Krankenhausbetten und irgendeinem Klotz, der sich dann irgendwann als Badewanne für den Selbstmord entpuppt, aufgebaut. Und oben, da geht dann eine Stiege hinauf, ist ein weiter Raum mit 4 oder 10 Meter langen Holzbrettern, die einen Wald darstellen, sehr verwandlungsfähig sind und auf dem Boden Licht. Erde, Torf, wahrscheinlich. Sie riechen jeden Abend oder jeden Morgen, wenn Sie aus dem Stück kommen, wie ein Blumentopf.
Absolut. Und mein Bett sieht auch so aus wie ein Blumentopf. Ja, genau. Das ist die Setzung, die Andreas Kriegenburg sich ausgedacht hat. Der Peer Gynt als eine Figur, der sich aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, weil er dort nicht mehr funktioniert. Das ist die Sequenz in der Irrenanstalt. Und als Flucht, als Alternative steigt er hoch in seinen Kopf, in seine Fantasiewelt. Dort ist er frei, dort kann er seinen Sehnsüchten Lauf lassen, dort kann er sich austoben, dort kann er um die Welt reisen, dort kann er Kaiser werden. Er pendelt zwischen diesen Welten. Solveig wartet in der Zeit unten auf ihn in der Irrenanstalt und er spricht mit ihr, wird aber nicht erkannt unten in der Psychiatrie und befindet sich oft zwischen den Welten, mal oben, mal unten, ist orientierungslos.
Ja. Was macht Max Simonischek? Unterscheiden sich ihre Spielgefühle unten in der Psychiatrie, wo sie die wunderbare Ode von dem Ritt auf dem verletzten Gamsbock erzählen, von diesen Körperorgien, wo sie sich im Schlamm wälzen und sehr sinnlich spielen?
Ja, also muss immer ein bisschen aufpassen, so das Wort Gefühl ist immer so allgemein. Man kann das natürlich ganz... Natürlich sind es unterschiedliche Welten, und aber unabhängig davon setzt sich ja so eine Figur daraus zusammen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhält, wie sie handelt. Ne? Und da ist unten natürlich etwas ganz anderes gefragt als oben, aber jede Situation ist einzeln zu nehmen. Egal, ob das nun hell beleuchtet ist oder dunkel, egal, ob ich jetzt nun auf Erde stehe oder unten in einer Zwangsjacke oder im Bett liege, da ist jede Situation ist eine kleine Perle, die auf der Schnur der Figur aufgereiht wird. Jede Situation unterscheidet sich von der anderen, weil die Umstände, die W-Fragen, wer ist in der Situation, was willst du von denen, die Beziehung zu den Menschen verändern sich ständig und werden ständig neu definiert.
Sie sind ein Szenenspieler.
Ja, Szenenspieler. Also die Szene setzt sich zusammen aus Figuren, die anwesend sind, und die Situation, die sich, mein Ziel als Figur, sehr handwerklich, denke ich, das erstmal zu Beginn der Proben. Ja.
Das war Max Simonischek im Doppelkopf auf HR2, Gastgeber Johann Schelljem. Und wir verabschieden uns nun mit welchem Song?
Mit einem Song von Somerset, Nobody's Fault, ein Straßenmusiker aus New Orleans, den ich in Wien getroffen habe, in der Maria-Hilfer-Straße, und so fasziniert von ihm bin, dass ich ihn gleich mit auf meine Hochzeit genommen habe und er dort das Abendprogramm gestaltet hat. So fasziniert, weil man hört jetzt auch, wie sehr er sich verliert und vergisst, während er singt. Viel Spaß damit. Toller Typ.
Danke, dass Sie da waren. Ein großes Vergnügen. Ja. Gastgeber Johann Schelljem.
Ain't nobody, ain't nobody's spoken my name.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.